Ja, Max Horkheimer, der Leiter des Instituts für Sozialforschung, war sehr vorausschauend und hat das gesamte Institut transferiert an die Columbia University. Und das hieß auf der einen Seite, dass sie sich eine gewisse Unabhängigkeit bewahren konnten, weil sie auch Geld mitgebracht hatten. Aber auf der anderen Seite bedeutete der auch, dass sie sich in den amerikanischen Lehrbetrieb integrieren mussten. Und das wurde als sehr schwierig empfunden. Gleichzeitig standen sie ja auch ständig unter Beobachtung, das wissen wir auch. Besonders der FBI hatte sich natürlich der Immigranten angenommen und geguckt, was die eigentlich so im Exil treiben. Und mit dem Eintritt eigentlich der USA in den Zweiten Weltkrieg gab es nun die Möglichkeit, am War Effort teilzunehmen. Das war ein Aufruf des Präsidenten Roosevelt, der mit großem Aufwand durchgeführt wurde, dass die Amerikaner, die zivilen Amerikaner, einen Beitrag zum Krieg leisten sollten. Und hier hieß es, dass besonders emigrierte Intellektuelle die Möglichkeit hatten, für die Vereinigten Staaten zu arbeiten.
Und ein Interesse sozusagen des US-amerikanischen Geheimdienstes für die Tätigkeit dieser Intellektuellen, dieser Exilintellektuellen in den USA, lag ja sicherlich darin begründet, dass diese Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung natürlich weiterhin ein großes Interesse hatten für das, wie sich die Situation in Deutschland weiterentwickelt. Die haben die Entwicklung der nationalsozialistischen Herrschaft verfolgt. Sie haben sich um eine Theorie des Faschismus bemüht, insbesondere auch Franz Neumann. Wenn es um eine Theorie des Faschismus bzw. des Nationalsozialismus ging, dann, so stelle ich mir das vor, stellte sich damals natürlich das Problem der Quellenlage. Also sie waren ja durch den Atlantik von den Geschehnissen in Europa getrennt. Wie konnten die sich trotzdem ein Bild vom Nationalsozialismus damals verschaffen?
Ja, auf der einen Seite wurde alles gelesen und alles Material, das es öffentlich in Deutschland gab, das wurde natürlich ausgewertet. Und da bot dann der Geheimdienst natürlich neue Quellen. Dann gab es sehr viele Exilanten, die auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten emigriert waren, so dass man auch immer wieder Augenzeugenberichte hatte. Im Geheimdienst wurde das noch verbessert, diese Informationslage, durch die Verhöre, die man dann mit deutschen Kriegsgefangenen führen konnte. Also bedeutete eigentlich dann die Tätigkeit für den Geheimdienst ein Zuwachs an Material. Aber auf der anderen Seite, das ist natürlich besonders wichtig, konnten die Emigranten, die kannten sehr viele Leute, und sie konnten viel besser differenzieren, welches das nationalsozialistische Herrschaftspotenzial war und welche mit den Nationalsozialisten kollaborierten beziehungsweise sich der Nationalsozialisten bedienten. Und dieses Special Know-how war natürlich für die Amerikaner besonders wertvoll.
Sie hatten jetzt schon erwähnt, dass sozusagen diese Intellektuellen in den USA damals unter Beobachtung standen. Es wurde genau geschaut, was sie da gemacht haben. Aber wie kam es denn dann letztlich dazu, dass namentlich Marcuse, Kirchheimer und Neumann, dass die dann für den US-amerikanischen Geheimdienst gearbeitet haben? Also wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Ja, auf der einen Seite hatten die Amerikaner das große Problem, dass es nämlich damals gar keinen Geheimdienst gab. Und das OSS, also Office for Strategic Services, das gegründet wurde, brauchte unbedingt Leute. Und da hat man geguckt, welcher Leute kann man sich bedienen, die überhaupt eine Ahnung über den Feind haben. Das galt ja auf der einen Seite für das nationalsozialistische Deutschland, auf der anderen Seite war es noch viel schlimmer, was Japan anbetraf. Und auch da hat der OSS sich des akademischen Potenzials bedient, das in den USA existierte. Und auf der anderen Seite kam das Institut für Sozialforschung in den 30er Jahren in große ökonomische Schwierigkeiten. Und besonders das Kapital, das man mitgebracht hatte, war durch die Weltwirtschaftskrise, die in den USA ja sehr lange anhielt als Strukturkrise, kam in finanzielle Bedrängnis. Und so überlegte man, wen könnte man im Zuge des War Efforts Washington anbieten als Leute, die dort mitarbeiten könnten. Das bedeutete auch ganz vulgär eine Existenzsicherung durch Gehälter, die dort möglich war. Auf der anderen Seite konnte man das aber mit der politischen Aufgabe, die man sich selbst gestellt hatte, dass man etwas gegen das nationalsozialistische Deutschland praktisch tun wollte, konnte man das sehr gut vereinen.
Sie hatten jetzt schon erwähnt, dass gerade durch diese Tätigkeit für den USS sich auch die Quellenlage für Marcuse und Kirchheimer dann verbessert hat, auch durch diese Tätigkeit, dass dann nochmal ein Zugang zu Quellen da gewesen ist. Welches Bild des Nationalsozialismus hatten sich Ihnen dann dargestellt? Also welche Aspekte haben Sie da in Ihren Berichten vielleicht auch hervorgekehrt? Was schien Ihnen da das Maßgebliche am NS zu sein?
Also ich glaube, man muss ein paar Sachen hervorheben, die ganz ungewöhnlich waren. Das erste klingt für uns heute völlig absurd, aber das ist die Rolle des Antisemitismus, das als ein Kernstück der nationalsozialistischen Weltanschauung und auch der Verfolgungspraxis. Das war damals noch gar nicht so weltweit das bestimmende Thema, wie das nachträglich nach 1945 dann auch nach Bekanntwerden der und Erforschung der Konzentrations- und Vernichtungslager es geworden ist. Aber damals war das ein ganz wichtiger Aspekt, gerade in einem militärischen Geheimdienst auf diese besondere Rolle des Antisemitismus im Nationalsozialismus hinzuweisen. Das zweite ist, dass auf die Terrorpraxis hingewiesen wurde, dass also ein Kennzeichen des nationalsozialistischen Systems eigentlich die Kombination von Rechtsstaat und Terror ist. Also nicht, dass der Rechtsstaat völlig außer Kraft gesetzt worden ist, sondern dass der Rechtsstaat kombiniert worden ist mit einer Terrorpraxis, die eben über den rechtsstaatlichen Prinzipien steht. Das war auch ein ganz wichtiger Aspekt. Der dritte Aspekt, der, glaube ich, außerordentlich wichtig ist, dass gar nicht das Zentrale im Nationalsozialismus die Fanatisierung der Bevölkerung ist, sondern dass das Wichtigste im Nationalsozialismus die eigentlich Versachlichung bürokratischer Herrschaft ist. Und das ist ein ganz außerordentlicher Aspekt, der hervorgehoben wurde, nämlich, dass man nicht in traditioneller Manier geistesgeschichtlich aus der Philosophie des deutschen Idealismus und der deutschen Kultur versucht, den Nationalsozialismus abzuleiten als Folge davon, sondern eigentlich als Abkehr und als Gegenstück zu Idealismus und Humanismus, als Gegenstück die nationalsozialistische Weltanschauung mit ihrer Form der bürokratischen Herrschaft ins Zentrum der Analyse stellte. Der vierte Aspekt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, die USA entdeckten, und dafür waren die Immigranten wichtig, entdeckten die psychologische Kriegführung. Das heißt also, man versuchte, eine Propaganda zu machen, Kriegspropaganda zu machen, die gezielt auf die deutsche Bevölkerung einwirken sollte. Und das fand in Konkurrenz eigentlich zur sowjetischen Kriegführung statt, die die psychologische Kriegführung von Anfang an in ihr Programm eingebaut hatte. Und hier war natürlich die Vermittlung und Kenntnisse der kritischen Theoretiker zwischen Psychoanalyse und Marxismus außerordentlich wichtig.
Sie hatten jetzt auch schon erwähnt, dass Kirchheimer, Neumann und Marcuse, dass die auch konkrete Tipps dem USS gegeben haben, was die Kriegsführung gegen den Nationalsozialismus betrifft. Und es wurden ja auch Tipps gegeben, wie zum Beispiel in Deutschland die Chancen für eine demokratische Revolution stehen. Dann wurde sozusagen auch schon die Re-Education, die Entnazifizierung vorbereitet und auch die Nürnberger Prozesse wurden in diesem Zuge schon vorbereitet. Wie sahen denn diese konkreten Ratschläge, die nun diese Intellektuellen dem USS gegeben haben, wie sahen denn diese Ratschläge konkret aus?
Ja, es war eigentlich der Versuch, an das Interessenpotenzial anzuknüpfen, das die Menschen im Nationalsozialismus eigentlich zu Objekten nationalsozialistischer Herrschaft gemacht worden sind. Und es war der Versuch, die Subjektfähigkeit der Menschen zu stärken. Das bedeutete aber nicht irgendwie, sie zu aufrufen, aufzustacheln, mitten in Kriegszeiten zum Beispiel zum bewaffneten Widerstand überzugehen oder irgendwelche unverantwortlichen Aktionen zu inaugurieren, sondern man versuchte tatsächlich ein Potenzial heranzuziehen, die von Menschen, die nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus die Demokratisierung Deutschlands in die Hand nehmen könnten. Das war auf der einen Seite die Absicht und das Ziel. Das ist dann später auch in die Re-Education-Programme dann übergegangen. Das andere war sehr wichtig, auch zu vermitteln, dass die nationalsozialistischen Verbrechen nicht ungesühnt bleiben würden und dass die nationalsozialistischen Herrschenden nicht ihrer Strafe entgehen würden. Und darum hat sich dann ganz besonders Franz Neumann verdient gemacht, eigentlich in diesem Zusammenhang darauf hinzuarbeiten, dass man überhaupt die nationalsozialistischen Taten und Täter dingfest machen konnten. Denn das müssen Sie sich ja mal vorstellen. Heute haben wir 60 Jahre lang Forschung darüber, aber damals war das ja alles in Bewegung und man musste erst überhaupt das Beweismaterial sichern und sich Überlegungen machen, wen könnte man wofür verantwortlich machen. Und das war auf der einen Seite natürlich schon etwas Neues, auch in der Geschichte, da sich ja normalerweise die kriegführenden Parteien am Ende eines Krieges darauf verständigten und nicht gegenseitig das Personal des Feindes dann zur Anklage stellten, sondern man versuchte einen Friedensschluss ohne das gegnerische Personal zur Anklage zu bringen, einen Friedensschluss zwischen Gleichberechtigten herzustellen. Das sollte ja jetzt auf keinen Fall passieren und das war außerordentlich wichtig, hier etwas Neues zu suchen. Und hier wird ein dritter Aspekt, der eigentlich bei Marcuse und Neumann und Kirchhammer zu großer Enttäuschung führte, nämlich, dass sie ja ganz ernsthaft auf den Zusammenhang von bestimmten Fraktionen des Kapitals und des Nationalsozialismus hingewiesen haben, das, was sie die ökonomischen Kriegsverbrecher genannt haben. Und diese Forschungen dazu sind eigentlich, wie Herbert Marcuse einmal mir sagte, ganz schnell in den Papierkorb gewandert.
Jetzt sind die Dokumente dieser Tätigkeit für den US-amerikanischen Geheimdienst, für den USS, auf Deutsch erschienen. Das hatten Sie auch schon erwähnt, die Quellenlage über den Nationalsozialismus, die sich jetzt durch jahrzehntelange Forschung viel besser als damals. Wenn man sich jetzt diese Dokumente neu anschaut, wenn man die liest, welcher Erkenntniswert gibt sich überhaupt daraus? Oder wie liest sich das eigentlich, wenn man sich das heute anschaut?
Ja, dem informierten Leser stellt sich, und man sollte auch immer andere Sachen zur Hand nehmen. Sie müssen sich ja vorstellen, das sind ja Reports, die für einen Geheimdienst hergestellt wurden. Das heißt also, man musste auch sehen, dass das erstens in die Linie des Geheimdienstes passte, auch wenn man Veränderungen an dieser Linie hat durchführen wollen. Aber das war nicht unmittelbar für die Veröffentlichung bestimmt. Also das müssen Sie sehr genau lesen. Und ich glaube, da ist es auch sehr wichtig, wenn man Schriften, die außerhalb des Geheimdienstes erschienen sind, dass man die gleichzeitig zur Hand nimmt. Und wir haben nun die großartige Möglichkeit, nämlich, dass es Franz Neumanns Hauptwerk Behemoth, das ist ja erschienen und das sollte man auch gleichzeitig immer da hineinschauen und vergleichen mit den Analysen, die jetzt in diesem neuen Band erschienen sind. Und dann gibt es bei zu Klampen eine sehr schöne kleine Neuausgabe von Marcuses Arbeiten zum Nationalsozialismus und Vorarbeiten, mit denen man auch immer vergleichen kann. Das Buch heißt Feindanalysen und ist von Peter Erwin Jansen herausgegeben. Das ist auch sehr wertvoll, wenn man jetzt diese Analysen, die unabhängig vom Geheimdienst entstanden sind, mit den Geheimdienstanalysen vergleicht. Wichtig ist zu wissen, dass man erfahren kann, dass so etwas überhaupt möglich war, nämlich dass sich Geheimdienste einer Information, wie sie aktuell zu greifen war, und das hat ja etwas ganz Aktuelles, bedienen konnten. Das setzt einerseits bei dem Geheimdienst etwas voraus, dass er wirklich auch etwas wissen will, und andererseits setzt es bei den Wissenschaftlern etwas voraus, dass sie es schaffen, ihr Wissen so darzustellen, dass die Politik auch damit etwas anfangen kann, wenn sie will.
Wenn wir nochmal auf die Frage zurückkommen, wie es überhaupt möglich gewesen ist, dass marxistische Theoretiker in den 40er Jahren für den amerikanischen Geheimdienst gearbeitet haben, dann ist ja eine Frage, die spätestens Ende der 60er Jahre aktuell geworden ist. Also eine Frage ist das dann angesichts sozusagen dieser Zeit in den 60er Jahren, nämlich vor dem Hintergrund der Studentenbewegung, die ja enorm von den Eindrücken des Vietnamkrieges geprägt war. Es gibt eine Anekdote, die besagt, dass Daniel Cohn-Bendit eine Gastvorlesung von Marcuse gestört haben soll mit dem Zwischenruf, dass Marcuse ja ein Agent des US-Imperialismus gewesen sei. Hat sich Marcuse da im Nachhinein nochmal gerechtfertigt oder, wenn das vielleicht nicht bekannt ist, wie bewerten Sie so einen Vorwurf da an Marcuse?
Ja, also das war, muss man jetzt mal sagen, bei aller Freundschaft zu Daniel Cohn-Bendit, das war eine ziemliche Dummheit, was er da in Rom 1968 erzählt hat. Und Marcuse, deswegen kam das überhaupt ins Gespräch und ich habe mich da auch länger und auch andere haben sich mit Marcuse dann darüber unterhalten und die einen darüber aufgeklärt haben. Man muss sich ja vorstellen, sind Schriften, die sind zur Zeit der Anti-Hitler-Koalition entstanden und gleichzeitig in den USA gab es ja die Rooseveltsche Administration des New Deal und da war schon in den Kommissionen vorher, also den zivilen Kommissionen zur Bewältigung der Weltwirtschaftskrise, hatte Roosevelt ja das Konzept, ein ganz breites Spektrum von Akademikern, unter anderem die berühmten Paul Baran und Paul Sweezy, zu beschäftigen, um tatsächlich auf dem Hintergrund dieses New Deals eine breite amerikanische Koalition zu schaffen, um aus dem Krisenzusammenhang der Weltwirtschaftskrise herauszukommen. Also das war durchaus üblich, dass man mit dieser fortgeschrittenen Administration zusammenarbeitete damals. Und wenn Sie dann später hören, dass nämlich von McCarthy hören in Ende der 40er Jahre, das war ja genau die Reaktion darauf, dass so viele Linke und Sozialisten im amerikanischen Staatsdienst oder für den amerikanischen Staat gearbeitet hatten. Und das ging ja sogar bis in die Kulturindustrie nach Hollywood hinein. Und die McCarthy-Ära war genau eben dieser reaktionäre Backlash auf diese durchaus ehrenwerte Tätigkeit, die amerikanische Krise zu bekämpfen und auch ein Potenzial gegen den Nationalsozialismus auszuschöpfen.